Blutsbrüder, Folge 9. Bin ich allergisch, warum Screening-Tests nur dem Labor nützen? Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 9. Folge unseres Podcasts Blutsbrüder. In diesem Podcast sprechen Landarzt und Labormediziner über das Leben und die inneren Werte des Menschen. Mein Name ist Georg Endler, ich bin seit über 25 Jahren Labormediziner und ich darf hier in diesem Podcast für das Labor-Fachärzte-Team etwas über Laborwerte erzählen. Und mir gegenüber sitzt
Patrick Reiche, Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin und Hausarzt aus Leidenschaft.
Heute möchten wir ein bisschen etwas über das Allergielabor erzählen und auch, warum ein Screening zum Teil schaden kann. Doch zuvor eine kleine Werbung und Interessenskonflikte. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at, einer Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin. Wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Patientinnen das ganze Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu dürfen. Und als Facharzt in diesem Labor verdiene natürlich auch ich meine Brötchen hier mit der Durchführung von Laborwerten. Patrick Reichel hingegen
verdient da jetzt eher nicht dabei mit an der Bestimmung von Laborparametern, sondern meine Brötchen verdiene ich durch die hausärztliche Tätigkeit mit allen Kassenverträgen.
Und der Behandlung von Patienten. Werbung Ende. Lieber Patrick, heute sprechen wir über die Allergie und dazu muss ich dich leider ein bisschen mit Geschichte quälen.
Ich liebe Geschichte.
Kennst du den österreichischen Kinderarzt Clemens von Birke?
Du wirst ihn mir gleich vorstellen.
Das war ein Kinderarzt um die Jahrhundertwende im Wiener AKH, der eine unglaublich interessante Persönlichkeit gewesen sein muss, ein fantastischer Organisator, der hat Ernährungspläne für Kinder als erstes aufgestellt. Und ihm ist etwas aufgefallen, damals gab es relativ häufig eine Erkrankung, die heute fast ausgestorben ist, dank der Impfung, die Diphtherie. Und Diphtherie hat man damals behandelt, indem man dem Patienten ein Pferdeserum gespritzt hat mit Antikörpern gegen Diphtherie. Das hat fantastisch geholfen, damit sind fast alle Patienten mehr oder weniger gesund geworden. Aber mir ist aufgefallen, wenn man das öfter gibt, dieses Pferdeserum, dann vertragen das die Patienten beim zweiten Mal schlechter als beim ersten Mal und hat dieses Phänomen Allergie genannt. Das hat wahrscheinlich nichts mit dem, was wir heute als Allergie bezeichnen, zu tun, aber es war sozusagen der erste Erkenntnis, dass da irgendetwas im Immunsystem passiert, wenn man wiederholt einen Fremdkörper bekommt. Und 1921 haben die Herren Brausnitz und Küstner Selbstversuche gemacht. Und zwar ging es da vor allem um eine Fischallergie. Der Herr Küstner war der Assistent vom Herrn Brausnitz und der war gegen Fisch allergisch. Und der Herr Brausnitz, der Chef vom Herrn Küstner, hat sich das Serum vom Herrn Küstner unter die Haut spritzen lassen. Plötzlich war er auch gegen Fisch allergisch und hat auch eine Reaktion auf Fisch bekommen. Das heißt, nebenbei haben die damit auch die ersten Hauttests für Allergien etabliert, die wir bis heute verwenden. Grundsätzlich, was ist eine Allergie? Wie du weißt, das ist eine Überempfindlichkeitsreaktion des Immunsystems auf eine normalerweise harmlose Substanz. Klassisch ist die Baumpollenallergie, Baumpollen, Birke, Esche, was auch immer, die führen eigentlich nicht zu Erkrankungen, das heißt, sie sind harmlos, aber bei manchen Patienten wird es vom Immunsystem erkannt und damit habe ich reproduzierbare Symptome. Und es gibt zwei Allergietypen, die wir vor allem mehr oder weniger als klassische Allergie sehen, das ist die Typ 1 Allergie, das ist eine Allergie, die von einem speziellen Antikörper, vom sogenannten IgE-Antikörper vermittelt wird. Das heißt, in einer Allergie kann ich typischerweise IgE-Antikörper gegen dieses Allergen nachweisen. Und das ist eine sehr rasche Reaktion. Innerhalb von Minuten bis maximal einer Stunde nach dem Kontakt mit dem Allergen habe ich die typischen Symptome. Jeder kennt Patienten oder Personen mit Heuschnupfen. Das ist dann typischerweise rinnende Nase, tränende Augen. Das kann natürlich auch etwas schwerwiegender sein, zum Beispiel zu einem Asthmaanfall führen oder aber auch im schlimmsten Fall zu einem allergischen Schock, der dann ein akuter Notfall ist, der nicht mehr zu uns ins Labor kommt, sondern von dir intensivmedizinisch betreut wird. Oder typischerweise nach einer Nahrungsmittelallergie kommt es dann zu einem Blutdruckabfall, zu Durchfall bis hin, wie gesagt, zu sehr schweren Reaktionen. Das ist typischerweise auf Nüsse und auf Shrimps zum Beispiel. Und die zweite Reaktion, die wir als klassische Allergie sehen, ist die Typ 4 Reaktion, die ist durch Zellen vermittelt und das ist die typische Latex- oder Nickelallergie, das heißt die Patienten haben nach einigen Tagen Kontakt mit Latex zum Beispiel Hautsymptome, meistens ein Ekzem, das sich dort entwickelt, wo das Allergen aufgekommen ist. Das ist typischerweise gegen Nickelschmuck oder gegen Latex. Das tritt oft verzögert auf, eher Stunden bis Tage danach, hat den Nachteil, dass hier Immunzellen involviert sind, aber keine Antikörper. Und diese Immunzellen können wir nicht wirklich testen. Wann würdest du einen Patienten sozusagen
Allergie testen? Das ist jetzt die spannende Sache wieder, weil jetzt hast du einen spannenden Einblick in die Geschichte und die Entwicklung von der Begriffsdefinition Allergie und wie die Ursprünge waren und dann die Physiologie dahinter. Und bei uns ist es ja oft so in der Ordination, dass die Menschen kommen und sagen, ich glaube, ich habe Allergie auf das, oder sogar auch sagen, ähnlich wie wir es in der früheren Folge über den Tumormarker gesprochen haben, zu sagen, bitte machen wir mal alle Allergiediagnostik, die es geht. Ich möchte nur schauen, ob ich auf irgendwas allergisch bin. Und das ist natürlich, wie bei vielen anderen Dingen, nicht zielführend, weil wir beginnen ja wie immer mit der Anamnese. Das heißt, wir reden ja ganz gerne und hören auch noch viel lieber zu. Und darum ist es ja auch wichtig zu schauen, okay, in welche Richtung geht's jetzt die Allergie, beziehungsweise welche Symptome berichten überhaupt die Menschen. Das heißt, so wie du es vorher erwähnt hast, gerade im Frühjahr, so wie wir jetzt sind, wenn draußen wieder alles ein bisschen beginnt zu blühen und herumzufliegen und dann die Leute beschreiben, die Nase ist zu, die Augen jucken und tränen und es ist irgendwie auch ein bisschen ein Gefühl im Hals oder in der Lunge, na, dann wissen wir schon, in welche Richtung es geht. Oder sie beschreiben, dass sie sagen, immer nach einem Essen von eben zum Beispiel irgendwelchen Nahrungsmitteln, dass es in diese Richtung geht, dann haben wir natürlich die Thematik der Kreuzreaktionen mit der Apfel und der Birke etc. Und da ist jetzt aber wirklich die Frage, okay, wie gehen wir das an? Gehen wir jetzt spezifisch in eine Richtung oder sagen wir mal, naja, darf man nur das IgE bestimmen, ob das überhaupt was Allergisches sein kann? Wie machen wir das?
Grundsätzlich gibt es unterschiedliche Tests, die wir im Labor anbieten können. Wichtig ist, wenn du bereits aufgrund der Anamnese weißt, in welche Richtung es geht, zum Beispiel im Frühjahr. Die Frühblüher sind typischerweise Bäume, das sind dann, kann man sozusagen gegen Baumpollen IgE testen. Grundsätzlich gibt es spezifische und unspezifische Marker. Die einen können bei einer entsprechenden Klinik auf eine bestimmte Allergie hinweisen. Das ist typischerweise eben das allergenspezifische IgE. Wenn jemand gegen Birkenpollen allergisch ist, hat er typischerweise Antikörper vom Typ IgE gegen Birkenpollen. Und dann gibt es unspezifische Marker, dass da irgendetwas Allergisches im Raum sein könnte. Wir messen manchmal die Gesamtmenge aller IgE-Antikörper, die sagt aber im Allgemeinen recht wenig über eine Allergie aus. Gerade Patienten mit einer sehr schweren Allergie haben oft sehr niedrige Gesamt-IgE-Spiegel, aber doch messbare IgE-Spiegel gegen zum Beispiel Biene oder Wespe. Wir wissen, Biene und Wespe, das kann oft sehr schwer verlaufen und das sind die Patienten, die immer ein Notfallset mit sich haben.
Und das ist etwas, was wir durchaus häufig sehen, wo man wirklich sagt, okay, ich mache in dem Panel das IgE mit und denke mir, Herrst, ich weiß doch, dass der hochallergisch oder er weiß, dass er hochallergisch auf dieses oder jenes ist, aber das Gesamt-IgE beeindruckt mich jetzt überhaupt nicht. Darum ist ja das wirklich, glaube ich, etwas, was man sagen muss, mein IgE sagt mir, dass IgE da ist, aber sonst nicht wirklich was.
Das ist richtig, beziehungsweise es hilft mir auch ein bisschen, etwas einzuschätzen. Man muss immer den Laborbefund im Kontext mit der Klinik sehen. Wir haben ab und zu Patienten, die haben sehr hohe IgE-Spiegel, Gesamt-IgE-Spiegel und haben dann eine Vielzahl von verschiedenen Allergenen, gegen die sie allergisch reagieren. Das sind im Allgemeinen relativ überschaubare Reaktionen. Das heißt, die haben sehr wenig Beschwerden, aber natürlich eine gewisse Tendenz dazu.
Und da sind wir halt natürlich genau auch wieder bei dieser Problematik des breiten Schießen sozusagen, weil es gibt ja auch moderne oder vermarktete Panels oder Boxen, die ja da, was weiß ich, wie viele Allergene auf einmal testen können, bis hin zu 50 Allergenen auf einmal, glaube ich, oder? Und die führen ja auch zu sehr vielen falsch positiven Raten, wo ich im Endeffekt dann habe ich manchmal einen allergischen Menschen ohne Allergie.
Das ist richtig. Also wichtig ist, Allergietests im Labor bitte nur bei einer entsprechenden Klinik. Wann machen diese Panels einen Sinn? Wenn ich einen Patienten habe, wo ich mir sage, okay, der hatte eine allergische Reaktion oder etwas, das aussieht wie eine allergische Reaktion, das muss ja lange keine allergische Reaktion sein, das kann auch was anderes sein. und ich möchte wissen, ob er da eine Allergie hat, ich komme nicht drauf. Dann kann ich diese Panels machen. Wir sind mittlerweile bei 300 verschiedenen Allergenen.
300, ne?
Ja. Das heißt, wir können damit auch testen, gibt es da irgendwelche Allergene, auf die er typischerweise reagiert? Und dann ist das große Problem, wie interpretiere ich das? Wir haben das zum Beispiel bei Nahrungsmittelallergien, wenn ein Patient wirklich eine schwere allergische Reaktion hat nach irgendeinem Essen in einem Gasthaus, da weiß ich oft nicht, was da in den Fertignahrungsmitteln drinnen ist. Gar nicht so selten ist es Soja. Manchmal kann es auch irgendwas mit Fisch sein, wenn der einen Fisch gegessen hat. Da gibt es die lustigsten Dinge. Und das kann man sehr wohl dann in diesem Allergiepanel machen. Wenn ich eine typische Anamnese habe, das heißt, der Patient hat im Frühjahr seine Beschwerden oder hat zum Beispiel im Sommer seine Beschwerden, das ist dann meistens gegen Gräserbolgen oder gegen Kräuter, dann brauche ich eigentlich kein großes Panel, sondern kann gezielt das nachweisen, wogegen er allergisch ist. Und kann ihm dann damit helfen, sagen, pass auf, du bist gegen zum Beispiel Ragweed allergisch, das ist das neue Allergen von dieser neuen invasiven Pflanze, die da aus Amerika zu uns gekommen ist, die uns da viel Freude macht. Und dann weiß er auch, wann er besonders aufpassen muss und wovon er sich fernhalten muss.
Und inwieweit ist es jetzt für dich als Labormediziner interessant oder aussagekräftig, welche Stufe der Patient oder die Patientin in der Allergiediagnostik hat, weil eigentlich ist es ja für mich jetzt als behandelnden Arzt relevant, was für Symptome er hat und wie schlecht es ihm oder ihr geht in der Auswahl, um zu verschreiben. Nicht? Weil wir haben ja Stufe 1 bis Stufe 5, wenn ich mich da richtig erinnere, und ob das jetzt eine Stufe 3 ist oder eine Stufe 5, hat jetzt was für eine Konsequenz?
Gar keine, es geht immer um die Klinik. Das Thema ist natürlich, wenn ein Patient zum Beispiel gegen Biene oder Wespe allergisch ist, die haben oft sehr niedrige IgE-Spiegel, aber sehr schwere Reaktionen. Und das Gleiche gilt für Allergien, die lange bekannt sind. Und wenn der letzte Allergenkontakt sehr lange zurückliegt, kann es auch sein, dass diese Antikörper wieder negativ sind. Das haben wir typischerweise bei Penicillinallergien. Wenn ein Patient eine Penicillinallergie angehängt bekommen hat, in 90% der Fälle ist es ja meistens keine Penicillinallergie, sondern ein Arzneimittelexanthem aufgrund eines Virusinfekts. Das hat also nichts mit Allergie zu tun. Und der jahrelang kein Penicillin zu sich genommen hat, dann ist der IgE-Antikörper nicht mehr nachweisbar. Das heißt, da habe ich das Problem, das kann ich im Labor nicht mehr testen. Da müsste ich den Patienten wieder provozieren oder einen Hauttest machen zum Beispiel. Der Hauttest reagiert dann auch dann wieder und kann damit nachweisen, ob der Patient allergisch ist oder nicht. Das heißt, Vorsicht, wenn das sehr lange zurückliegt, der letzte Kontakt, dann kann das auch negativ sein. Ein negativer Allergietest kann mir nicht zu 100% eine Allergie ausschließen. Umgekehrt haben wir das Problem, wenn wir jetzt einfach alle auf alles testen, haben ungefähr 2-3% unserer Patienten IgE-Antikörper gegen Biene oder Wespe. Bei Biene oder Wespe fürchtet man sich vor sehr schweren Reaktionen. Das heißt, die Leute bekommen automatisch ein Notfallset mit, obwohl sie gar nicht gegen Biene oder Wespe allergisch sind. Das heißt, hier empfiehlt es sich eher, nur dann zu testen, wenn der Patient wirklich eine eindeutige Reaktion hat. Natürlich ist das nicht schwarz und weiß. Ja. Wenn man sehr sensibel ist wie ich, dann fällt man auch schon einmal nach einem Bienenstich um, aufgrund der Schmerzen, und weil ja Männer bekanntlicherweise schmerzempfindlicher sind als Frauen, habe ich da vielleicht ein Gender-Thema. Und damit ist das deswegen noch lange keine Allergie. Soweit ich weiß, bin ich nicht allergisch, aber es ist einfach eine psychische Reaktion auf den Wespenstich. Da hilft natürlich ein Allergietest weiter. Wenn das negativ ist, unmittelbar danach kann ich sagen, okay, das war jetzt der Schreck, aber nicht die Allergie.
Genau, das ist ja, glaube ich, auch etwas, was man immer wieder ein bisschen behutsam erklären und den Menschen darlegen sollte, dass es ein Unterschied ist zwischen allergischer Reaktion, Allergie, Anaphylaxie und Überempfindlichkeit oder Hypersensitivität, weil das ja in unterschiedlichen Ausmaßen dann zu Symptomen oder Beschwerden führt und ja auch ein Arzneimittelexanthem auf ein Penicillin zum Beispiel ja nicht wirklich eine grobe Thematik darstellt, sondern man sagt, okay, das hat man ja, aber hingegen eine Anaphylaxie auf einen Konsum von Erdnuss, hui, dann schon ein bisschen den Puls bei den behandelten Menschen dann steigen lässt, wenn das einmal da ist. Das ist
natürlich
nicht schön.
Das ist ein medizinischer Notfall und da hilft dann nicht nur die Therapie, sondern da muss man wirklich aktiv werden und das ist dann ein notfallmedizinische Action. Das, was es Neues gibt bei der Allergiediagnostik, sind sogenannte molekulare Allergene. Das heißt, üblicherweise, wie mache ich einen Allergietest? Ich nehme zum Beispiel Birkenpollen, gieße die mit Wasser auf, mache einen wässrigen Proteinextrakt und teste auf diese wässrigen Proteine. Das heißt, es ist eine Mischung von Proteinen. Ich kann mittlerweile die einzelnen Proteine, die häufig Allergien verursachen, herauslösen und speziell auf diese Allergien testen. Was bringt mir das? Ich kann manchmal die Schwere von Reaktionen ein bisschen einschätzen. Es gibt typischerweise Proteine, die mit sehr schweren Reaktionen assoziiert sind und manche, die meistens mit leichten Reaktionen assoziiert sind. Oder aber auch, ich kann atypische Allergien feststellen. Wusstest du, dass es eine Allergie gegen rotes Fleisch gibt?
Mach die Armen.
Steak. Ja. Kein Steak. Was ist das? Das ist typischerweise, es gibt ein paar Fälle, es ist extrem selten, in Österreich gibt es glaube ich 60 Fälle, das sind Personen, die nach einem Zeckenbiss eine Überempfindlichkeit gegen ein bestimmtes Allergen haben, Galli-6, und dann plötzlich 1 bis 2 Stunden nach Genuss eines roten Fleisches mehr oder weniger eine schwere allergische Reaktion bekommen. Das ist sehr unangenehm und leider müssen die dann für längere Zeit und wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens auf rotes Fleisch verzichten, müssen sich mit Hühnerfleisch zufrieden geben.
Aber hat ja durchaus vielleicht auch positive Konsequenzen für den Stoffwechsel, für das Gewicht, für die Umwelt, oder? Wer weiß?
Natürlich.
Dieses Alpha-Gal heißt das, oder?
Alpha-Gal-Syndrom. Ja. Das sind persönliche Präferenzen. Oder nachdem du Marathonläufer bist, kennst du das vielleicht auch. Es gibt seltene Allergien, meistens gegen Weizen, gegen Tri-A9, das kann man auch speziell testen, die erst dann schlagend werden, wenn der Patient sich stark anstrengt. Das heißt, der Patient hat vorher große Mengen Nudeln zu sich genommen, dann startet er beim Marathonlauf und hat dann nach 10 Minuten, 15 Minuten einen schweren allergischen Schock, eine schwere allergische Reaktion. Das ist diese berühmte anstrengungsinduzierte Anaphylaxie. Auch die gibt es und da hilft uns natürlich dieses molekulare Detektivspiel fantastisch, um das herauszufinden.
Und das ist aber natürlich nicht jetzt für die allgemeine Bevölkerung oder für alle zum Screening gedacht, sondern nur in spezifischen Momenten.
Wenn man wieder mal die entsprechenden Symptome hat, genau. Oder wenn er zum Beispiel wirklich eine schwere Reaktion hat und wir wissen nicht, was es ist. Ganz wichtig ist, Medikamente sind ein Riesenproblem. Die meisten Medikamentenreaktionen sind nicht allergisch, beziehungsweise nicht über Antikörper vom Typ IgE vermittelt, das sind relativ wenig. Und bei den meisten ist es auch so, dass diese roten Flecken, zum Beispiel nach Penicillin, oft nach einem Virusinfekt sind. Das heißt, das wirkt zusammen, der Virusinfekt und das, meistens ist es Amoxicillin, dass der Patient von oben bis unten rote Flecken hat. Das hat jetzt nichts mit einer Allergie zu tun, sondern das ist eine Überempfindlichkeitsreaktion, die nicht unbedingt bedeutet, dass man sie nachweisen kann. Das heißt, auch hier im Zweifelsfall am besten, wenn man nicht sicher ist, auch einen Hauttest machen oder eine Kontrolle machen und vielleicht unter kontrollierten Bedingungen noch einmal schauen mit einer kleinen Dosis, ob das wirklich eine Typ-1-Allergie ist.
Und apropos kleine Dosen, ich habe mal von einem namhaften Allergologen oder Vorstand eines Allergiezentrums gehört, dass, weil manche Menschen ja auch meinen, dass wenn sie jetzt eine Laktoseunverträglichkeit oder Allergie haben, dass sie deswegen keine Medikamente oder Kapseln oder sowas schlucken können, wo eine Laktose drinnen ist, dass die Menge in zum Beispiel Coatings, also Hüllen oder Kapselbestandteilen von Medikamenten, nicht groß genug ist, um eine allergische Reaktion auszulösen und dass das eigentlich dann kein Faktor eigentlich ist, wenn eine Laktose in irgendeinem Medikament oder Kapsel oder sowas drinnen ist.
Das ist richtig. Da, wo man nach wie vor extrem vorsichtig ist, ist bei Impfstoffen, die auf Hühnereiweiß beruhen. Wenn der Patient wirklich eine nachgewiesene Hühnereiweißallergie hat, dann wird man einen anderen Impfstoff aussuchen. Aber auch die Laktoseintoleranz ist eine Unverträglichkeit, also dass dem Patienten fehlt ein Enzym, um diesen Milchzucker, die Laktose zu verdauen. Das heißt, kleine Mengen Milchzucker verträgt er, bei größeren Mengen bekommt er dann Schwierigkeiten, Durchfall, Bauchkrämpfe, was auch immer. Aber das ist per se keine Allergie, das heißt, er kann kleine Mengen zu sich nehmen und das ist etwas harmlos. Eine Milchallergie, eine Kuhmilchallergie beim Erwachsenen ist extrem selten. Also ich kenne überhaupt nur eine Patientin, die so etwas hat und bei fast allen ist es eigentlich nur eine Unverträglichkeit gegen Laktose. Aber bei Kindern mit Bauchschmerzen, das ist noch eine Bitte, Typischerweise 6- bis 12-jährige Kinder haben manchmal so atypische Bauchschmerzen. Welches Kind hat keine Bauchschmerzen? Meine Kinder haben das klassischerweise immer vor Schularbeiten gehabt. Mhm. Auch da kann eine Allergie dahinter stecken, typischerweise gegen Milch, Weizen oder Soja. Und diese Allergie macht jetzt keine typischen Symptome, sondern eigentlich nur Bauchschmerzen, ein bisschen Durchfall. Aber die verschwindet auch wieder mit dem 12. Lebensjahr relativ häufig. Das heißt, diese Allergie bedeutet nicht, dass das Kind lebenslang keine Milch zu sich nehmen darf.
Und das ist ja auch, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die wir auch mitgeben sollten. Allergien kommen und Allergien gehen manchmal auch wieder. Das heißt, es kann ja im Laufe des Lebens sich wirklich so weit entwickeln, dass manche Beschwerden wieder komplett verschwinden, aber manchmal in seltenen Fällen auch etwas später auftritt. Wir denken ja nur an den zweiten Peak. Jetzt sind wir zwar wieder bei den Nahrungsmitteln, aber bei dem zweiten Peak von der Zöliakie, die ja auch dann erst im Erwachsenenalter auftreten kann.
Ja, das heißt, wenn man bis ins Erwachsenenalter, so wie wir, gekommen ist ohne Allergie, heißt das nicht, dass man sozusagen doch eine Allergie mal bekommen kann. Und bitte bedenken Sie auch, viele Überempfindlichkeitsreaktionen können wir in Allergietests nicht erfassen. Ganz typisch zum Beispiel Kontaktallergien können wir nicht erfassen, ob jemand überempfindlich reagiert gegen Nickel. Das ist eine klinische Diagnose. Oder man macht in einem Allergieambulatorium spezialisierten einen Hauttest, aber da wird uns der Allergietest per se nichts weiterhelfen. Was möchten wir euch mitgeben? Bitte kein Screening auf Allergien. Wenn jemand keine Beschwerden hat, bringt ein Allergietest nichts. Immer den Test in Kontext mit den Symptomen setzen. Auch bei Gesunden finde ich ab und zu Antikörper vom Typ IgE nachweisbar, genauso wie bei Allergikern. Und Vorsicht mit der Höhe der IgE. Die Höhe sagt oft nichts über die Schwere der Symptome aus. Gerade bei niedrigen Spiegeln und bei schweren Allergien kann das durchaus anaphylaktische Reaktionen machen, die man beachten muss. Und das wäre es schon wieder für heute. Hast du noch was hinzuzufügen?
Nein, im Moment nicht, weil die wichtigsten Botschaften sind, glaube ich, gesagt. Eben das IgE sagt mir nur, dass IgE da ist, aber jetzt noch nicht über die Schwere von Reaktionen aus und man soll es nicht screenen. Und man muss eben wirklich behutsam unterscheiden zwischen Überempfindlichkeitsreaktionen, tatsächlichen allergischen Reaktionen, Allergien und eben anaphylaktischen Reaktionen.
Und es gibt auch andere Erkrankungen, die so ähnliche Symptome machen. Zum Beispiel Histaminintoleranz, manchmal eine Tryptosemie, die auch durchaus allergische Beschwerden machen können, die so ähnlich aussehen, aber im Allergietest sozusagen kein Allergen mit sich bringen. Und zum Abschluss noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr uns folgt und über eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Damit helft ihr uns, die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, bitte empfehlt ihn einfach jemandem, den ihr nicht mögt. Und wir beide wissen natürlich alles besser, aber leider nicht alles. Also wir freuen uns auch über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Bitte per E-Mail an fortbildung@labors.at. Wir freuen uns auch über Themenvorschläge für neue Folgen zum Thema Labormedizin, Landarzt, was macht Sinn, wo muss ich vorsichtig sein. Wir bemühen uns natürlich immer, den aktuellen Stand der Wissenschaft zu präsentieren, aber das bedeutet auch, medizinische Wissenschaft beruht auf Versuch und Irrtum und Erkenntnisse können sich ändern. Es kann durchaus sein, dass wir in einem Jahr oder in 2 Jahren neue Tests vorstellen können, die vielleicht bei der Allergie den großen Durchbruch bedeuten.
Wie wir immer sagen, es kann wirklich sein, dass 50% von dem, was wir erzählen, Blödsinn ist, aber wir wissen leider nicht, welche 50%.
Wir hoffen, dass es ein bisschen weniger ist. Und wir haben heute den April 2026, nur falls ihr den Podcast später hört. Und wir haben mit unseren Anwälten gesprochen, daher auch noch ein kleiner Hinweis. Bitte beachtet, dass sich dieser Podcast an medizinisches Fachpersonal richtet. Wir freuen uns über jeden Zuhörer, können aber natürlich mit einem Podcast nicht das Gespräch mit eurer Hausärztin oder Hausarzt ersetzen. Der kennt euch schließlich seit Jahren, spricht mit euch und kennt euch nicht aufgrund des Laborwerts,
sondern immer im Ganzen.
Wir danken euch für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Und in 2 Wochen kommt dann die nächste Folge. Danke auch an Lukas Schweitzer für die Musik und fürs Schneiden.
Vielen Dank.